Sich outen, das hat im umgangssprachlichen Gebrauch heutzutage eine viel größere Weite, als wie es damals gewesen ist, als sich so die ersten Menschen zur Homosexualität geoutet haben. Wenn man heute guckt in den Zeitungen und sich Artikel durchliest, wird dieser Begriff viel weiter gefasst. Und zwar eher so im Sinne von, ich bekenne etwas zu einer Position oder zu einem Fehler, den man mal gemacht hat, und man erhofft sich dadurch eine Befreiung, dass man erleichtert wird. Und so gibt es Menschen, die sich auch ihrer Sexualität, zu ihrer Sexualität bekennen, zu ihrer Identität bekennen oder zu ihrem Ernährungstyp. Da sind die Vegetarier, die Veganer. Oder man outet sich auch, dass man verliebt ist. Oder man outet sich, Opfer gewesen zu sein. Dass man irgendwelche schlimmen Dinge erlebt hat. Oder man outet sich sogar als Täter, dass man selber etwas getan hat, was nicht gut gewesen ist. Oder man outet sich für eine bestimmte Position, eine bestimmte Meinung. Und so ist der Begriff viel weiter gefasst und ich habe den Eindruck, ganz viele Menschen schreien dann ihre Bekenntnisse in die Welt, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook oder auch in den ganz normalen Zeitungen. Manche schreiben sich das auf ihren Rucksäcken, was sie alles so bekennen und so weiter, mit Aufklebern. Alles wird bekannt. Überall wird sich geoutet. Und dann sehe ich uns Christen und merke, wo sind wir? Also gehe ich durch die Straßen, wo sehe ich ein Schild mit Jesus liebt dich oder so. Ob das was bringt, das wissen wir nicht, ob das was im Herzen eines Menschen tut. Aber wo bekennen wir uns? Manchmal habe ich eher so den Eindruck, wir Christen, wir gehen so durch die Welt und übrigens, ich bin auch Christ, Christ. So ganz leise, hoffentlich hat es auch keiner gehört. Und ja, Jesus fordert uns letztendlich heraus, dass wir uns auch outen. So spricht Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 15, die Verse 26 bis 27. Also wer seine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. In Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 26 bis 27. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr, das sind jetzt die Jünger, und auch ihr Jünger, legt Zeugnis ab, denn ihr seid von Anfang an bei mir. Die Jünger sollen Zeugnis geben. Und da sollen sie nicht irgendwie Zeugnis von dem geben, was, wie sie selber sich bewerten. Das haben wir ja letztendlich auch in unserem Schulsystem oder in unserem Berufssystem, wenn wir um Zeugnisse fragen. Da wird der Schüler bewertet oder der Azubi oder der Praktikant oder der Berufstätige, der gerade einen Job wechselt. Da geht's um die Person selber. So habe ich auch für euch mal ein Zeugnis mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Ich habe so ein Grundschulzeugnis mal mitgebracht von mir. Und klingt erstmal ganz gut. Christopher war ein ruhiger Schüler, in diesem Halbjahr schon viel selbstbewusster wirkte. Wunderbar. Im Unterricht arbeitete er aufmerksam und fleißig mit. Er beteiligte sich gern am Unterrichtsgespräch. Ist immer gut. Manchmal vergaß er, seine Hausaufgaben zu machen. Ja. Oder anders, im Unterricht arbeitete er meist interessiert und ausdauernd mit, ließ sich aber manchmal ablenken und redete mit seinen Nachbarn. Also da werde ich bewertet, wie ich gewesen bin im Unterricht. Das ist mein Zeugnis. Wenn ich also von meiner Schulzeit rede, dann hole ich mein Zeugnis raus. Und umso älter man wird, dann gibt es da auch Noten und man bewirbt sich da, hier so gut war ich in Mathe, so gut war ich in Deutsch. Aber darum geht's gar nicht, wenn wir im christlichen Bereich um Zeugnis gehen. Da sprechen wir nicht wirklich von uns beziehungsweise von der Bewertung von uns. Nein, wir reden über Jesus. Wir geben nicht Zeugnis von uns selber, sondern von jemand anderen. Wir bekennen nämlich Jesus. Und dann outen wir uns. Wir stehen nämlich dafür, woran wir glauben. Und sich zu outen als Christ oder zu Jesus zu gehören, das fiel den Jüngern schon damals ganz schön schwer. Wenn wir in die Bibel schauen, die Anfangszeit, die gewesen ist, sie wurden verfolgt. Und Jesus hat auch selbst in dem Kapitel, wo das steht, im Johannesevangelium, hat er in den vorigen Versen gesagt, die Welt, die findet das nicht gut, wenn ihr mir nachfolgt. Die wird euch dafür hassen. Und so haben die ersten Christen das gleich erlebt, Verfolgung. Die hatten Angst. Und die Jünger selber, sie waren auch traurig und verzweifelt, als Jesus gestorben ist, als er am Kreuz hing und gestorben ist. Sie versteckten sich, weil sie panische Angst hatten. Sie waren so unter Stress, dass sie keine andere Möglichkeit für sich gesehen haben, sich zu verstecken. Und dann kam die Auferstehung und Hoffnung ist aufgekommen. Und wir sehen auch diesen Zuspruch, dass der Tröster kommt in Pfingsten, das ist der Heilige Geist, der ist auf sie gekommen. Und plötzlich war da was ganz anderes in ihnen, was gelebt hat. Und zwar Euphorie. Sie waren plötzlich begeistert und haben diese Botschaft, die Jesus Christus schon vorher gepredigt hatte, weitergegeben. Und so ist das erstmal ein Zuspruch auch in unserem Bibeltext, dass Jesus uns nicht im Stich lässt. Er verspricht uns den Heiligen Geist und er sendet uns den Heiligen Geist. Das ist der Tröster oder auch im Griechischen der Paraklet. Und trösten ist vielleicht ein bisschen zu wenig gesagt. Er ist nämlich der, der uns auch richtig ermutigt in schwierigen Situationen. Und er ist auch der, der uns zum Ziel bringen möchte. Und das Ziel ist, letztendlich in der Beziehung mit Gott zu bleiben, nicht diese Beziehung abzubrechen. Und er erinnert uns auch an die Worte, wer Jesus gewesen ist. Das soll für uns erstmal eine innere Stärkung sein, ganz tief in uns. Wenn wir also Zeugnis geben, dann ist das eine innere Stärkung. Oder wenn der Heilige Geist Zeugnis gibt, dann ist das eine innere Stärkung. Er erinnert uns an das Zeugnis von Jesus Christus und das soll uns Hoffnung geben. Und gleichzeitig ist er der Geist der Wahrheit. Er lehrt uns. Er zeigt uns Dinge auf, die wir vorher noch nicht verstanden haben. Und plötzlich wissen wir etwas. Wir können etwas nachvollziehen. Und zwar auch das, was Jesus für uns getan hat, dieses Erlösungswerk. Und dann kommt die Herausforderung. Ihr sollt dann auch Zeugnis abgeben. Ihr sollt dann plötzlich anfangen zu reden. Gott ist uns nicht unwichtig oder er lässt uns nicht unbeteiligt an seinen Heilsplan, sondern er möchte uns gerne einschließen. Also wenn wir Jesus bekennen, dann ist das nicht einfach überflüssig, sondern Gott möchte das, Jesus möchte das. Denn durch uns möchte Gott erreichen, dass alle Menschen auf dieser Welt gerettet werden. Und was bekennen wir dann, wenn wir das Zeugnis geben? Wir bekennen letztendlich das Evangelium. Jesus ist gekommen, um uns von der Sünde zu befreien. Die Trennung, die zwischen Gott und mir geherrscht hat, ist plötzlich aufgehoben durch Jesus Christus. Und Gott kann uns annehmen. Und das fällt uns gar nicht so einfach, weil wir das nicht immer gelernt haben. Wie mache ich das eigentlich? Da ist mir zum Beispiel ein Arzt hier in Ingolstadt ein Beispiel, den ich kennengelernt hat, als meine Frau schwanger war. Und der hatte als Arzt immer so einen Einleitungsteil für sich gefunden, das er ganz gut gefunden hat, um über Jesus reden zu können. Der war im Klinikum, der musste Ultraschalls machen und dann lagen die Menschen auf dem Bett. Die konnten auch nicht weglaufen, die musste ja Ultraschall machen. Und um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, hat er immer gefragt, was ist ihr Lieblingsbuch? Da haben natürlich die Leute irgendwelche Romane, Krimis oder Thriller oder vielleicht auch Science-Fiction-Sachen ausgepackt. Aber die Frage reizte die anderen dann natürlich dann auch, zurückzufragen, was ist denn ihr Lieblingsbuch? Und dann sagt er, die Bibel. Die Bibel ist mein Lieblingsbuch. Und wissen Sie auch, warum? Und dann fängt er an. So, Wir haben es nicht immer gelernt in unserer Vergangenheit, wie man eigentlich ganz prägnant das Evangelium auf den Punkt bringt. Und da helfen uns vielleicht auch irgendwelche Metaphern, Symbole, irgendwelche Geschichten oder Erklärungen, die wir uns zu Hilfe nehmen können, um etwas zu verdeutlichen, was im Evangelium steckt. Wer kann von uns innerhalb von 2 Minuten das ganze Evangelium sagen, dass es ein anderer Mensch versteht? So. Und da gibt es ganz viele Mittel, die man sich auch irgendwie zu Hilfe nehmen kann, um jemandem etwas zu verdeutlichen, sogar aufzumalen. Wer kennt das Bild von uns noch nicht? Das, wo Gott auf der einen Seite steht und wir Menschen auf der anderen Seite zwischen uns eine Schlucht, das bedeutet die Trennung zwischen mir und Gott. Das ist das Symbol der Sünde, diese Trennung. Und das Kreuz dazwischen, das Gott und Mensch wieder verbindet. Kann man ganz leicht aufmalen. Auf einer Serviette, auf ein Stück Papier. Wenn man mal im Kaffee sitzt mit einem Freund und er plötzlich doch mal nachfragen sollte, wie geht denn das jetzt mit dem Evangelium? Wie ist das? Oder für unsere Jugendlichen hatten wir vor einigen Jahren mal so Armbänder besorgt. Da waren 4 Symbole drauf. Und es waren 4 Schritte, die sie sozusagen abarbeiten konnten, falls sie mal ins Gespräch kommen sollten, damit sie etwas an der Hand haben und nicht unsicher werden. Das war das Herz. Gott liebt uns. Gott hat uns geschaffen, weil er uns so geliebt hat. Ein Geteilzeichen. Wir sind aber durch die Sünde getrennt von Gott. Dann das Kreuz, den Kreuzestod Jesu, was das für uns bedeutet, dass er die Sünde von uns genommen hat. Und dann ein Fragezeichen, also die Herausforderung auch für den Gegenüber. Ja, was machst du denn jetzt? Wie empfindest du das, dass Jesus eigentlich deine Sünden auf sich genommen hat? Ihn herauszufordern, dass er eine Antwort geben muss. Oder es gibt auch andere Bilder, die man benutzen kann, falls Menschen Probleme haben, weil sie einen zornigen Gott kennengelernt haben. Und da könnte man auch ein Szenario kreieren, ein Bild, wo sagt, ja, da ist Gott, der Richter, der sitzt da oben. Aber er kommt runter, geht vom Richterstuhl runter und nimmt dich von der Anklagebank herunter und er setzt dich selber drauf. Das sind so alles Bilder, die das Evangelium verdeutlichen oder wo Menschen dann auch mehr etwas damit anfangen können. Es gibt auch Menschen, die denken, wenn ich genug gute Taten mache, dann komme ich doch auch in den Himmel. Die haben dann so ein Punktesystem, so hier sind die guten Taten, da sind die schlechten Taten und so mehr die guten Taten überwinden oder ja mehr sind, deswegen, dann kann ich auch in den Himmel kommen. Da muss ich halt gucken, dass es einigermaßen ausgewogen ist, dass die guten Taten ein bisschen mehr sind als die schlechten Taten. Und wo wir dann auch ganz klar sagen können, nein, das funktioniert nicht. Die Bibel sagt, ausnahmslos ist jeder Sünder. Egal, wie viele gute Taten er auch machen kann, aber ausnahmslos ist er Sünder. Und nur Jesus kann uns daraus helfen. Wozu sage ich euch das? Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir müssen es wieder neu erlernen, das Evangelium auf den Punkt gebracht, in eine Situation zu erzählen. Und es gibt ganz viele Mittel, die uns helfen, damit wir überhaupt erstmal sprachfähig werden. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Eine andere Art, Jesus zu bekennen, ist es, wenn wir von uns selber letztendlich erzählen. Jeder von uns hat eine Geschichte. Jeder von uns hat etwas erlebt mit Jesus, mit Gott. Da sind vielleicht die finsteren Momente, wo plötzlich Licht reinkommt. Da, wo die Finsternis gegangen ist. Wenn Ängste, die einen gefesselt haben, plötzlich gelockert werden. Man kann aus diesen Schlingen heraustreten. Das haben auch die Jünger erlebt, als sie neu vom Heiligen Geist erfüllt worden sind. Sie sind aus den Häusern raus und haben angefangen zu predigen. Es sind Momente, wo wir vielleicht erlebt haben, ich war in der Wüste und jetzt komme ich an einen Ort, der nennt sich Oase. Da ist plötzlich wieder grün, da ist Wasser. Mein Durst kann gestillt werden. Da habe ich was Erfrischendes erfahren. Und warum sollten wir uns das erzählen? Wozu ist das gut? Einerseits ist es für uns selber auch gut, dass wir immer dranbleiben, merken, hey, Gott ist unterwegs mit jedem Einzelnen von uns und mit uns als Gemeinde. Dass wir erkennen, ja, Gott wirkt noch in unserem eigenen Leben und er ermutigt uns durch diese Zeugnisse. Er gibt uns neue Hoffnung und er schenkt uns vielleicht auch eine Art Perspektivwechsel auf die Dinge. Wenn wir merken, hey, da ist jemand, der hat vielleicht nicht so viel und ist dankbar für etwas, was er von Gott empfangen hat, was ich eigentlich, das ist mein Alltag oder so, das habe ich eigentlich immer, aber ich könnte dafür genauso dankbar sein, weil ich das permanent habe. Oder auch die medizinische Versorgung. Warum sind wir dafür manchmal, also wir meckern oft darüber, über das Gesundheitssystem hier. Dabei haben wir eins der besten auf der ganzen Welt. Und dafür dankbar zu sein, auch für den medizinischen Fortschritt, und das kann man auch mal als Wunder bezeichnen, dass das überhaupt möglich ist. Als die erste Herztransplantation stattgefunden hat, da haben alle aufgeschrieben, ein Wunder, ein Wunder. Ja, heute ist das normal. Aber aus dieser Normalität heraustreten und zu sagen, nein, es ist nicht normal. Es ist ein Wunder, was da alles passiert, dass Menschen überleben können. Da auch mal die Perspektive zu ändern, weil Menschen davon berichten. Und man entdeckt Gott. Und man entdeckt die Wunder, die er gemacht hat. Und dann gibt es natürlich auch den äußeren Grund, das nach außen ist. Unser Zeugnis erzählt etwas von dem, was wir halt erlebt haben mit Gott. Und unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, da fruchtet plötzlich das Evangelium. Weil der andere Mensch, der schon eine Beziehung zu mir hat, der kann mit meiner Geschichte etwas anfangen. Das, was ich erlebt habe. Und somit kann er viel leichter auch in die Beziehung zu Gott treten. Und man kann wenig dagegen sagen, das ist auch mal ein Grund. Ne? Also man könnte natürlich jetzt auch, wenn man das Evangelium ganz klar sagt, könnte einer sagen, na ja, also ich glaube ja nicht, dass das so richtig ist. Aber kann jemand was gegen deine Erfahrung sagen? Du hast es doch erlebt. Kann jemand sagen, nee, das hast du nicht erlebt, dass du plötzlich wieder gesünder bist oder dass du Trost erfahren hast, dass du plötzlich ermutigt worden bist? Das hast du doch erlebt. Da kann der andere erstmal nichts dagegen sagen. Und er kann dadurch Interesse, ja, oder es entwickelt sich vielleicht Interesse in dem anderen und er fragt mehr nach. Was ist denn das jetzt nun mit Jesus und dir? Wir haben auch das verlernt, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen, dass wir Menschen davon erzählen. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, warum Menschen das nicht mehr machen wollen. Ich habe, wenn ich die Geschichte meiner Mutter und meines Vaters angucke, zu sagen, die sind in so einer Generation gesagt, wir erzählen lieber nichts. Weil sie geprägt worden sind in ihrer Jugendzeit, dass die Gemeindeleitung, als sie sich getroffen haben, hinterm Busch sich versteckt haben, geguckt haben, was machen denn eigentlich die Jugendlichen da? Die wurden kontrolliert. Und dann haben die für sich beschlossen, wir erzählen nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid oder wie ihr geprägt seid, aber meine Eltern prägen mich natürlich auch dann, ne? Und sagen, so Zeugnis geben, das habe ich in meinem Elternhaus dann nicht so wirklich gelernt. Musste ich auch mir selber aneignen. Wie mache ich das eigentlich? Andere haben ganz große Angst vor Menschen. Wie werden die reagieren? Was werden die sagen? Wie nehmen sie das auf? Und da möchte ich euch auch ermutigen, die Bertelsmann-Studie hat letztendlich herausgefunden, dass 70% aller Deutschen irgendwie spirituell oder religiös sind. Die haben gar keine Abneigung dagegen. 70%. Die finden das gar nicht schlecht. Aber sie ziehen daraus keine Konsequenz für ihr Leben. Das ist der Unterschied. Sie haben damit kein Problem, sind sogar offen dafür, aber sie leben nicht danach. Sie ziehen da keine Konsequenz draus aus dieser Spiritualität, die sie letztendlich auch gerne hätten. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben 10 Freunde, dann sind letztendlich nur 3, die uns ablehnen, die gar nicht mit uns sprechen wollen. Wir hätten 7 Leute, die mit uns sprechen würden. Wir müssen nur den Mut aufbringen, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Und da haben wir es natürlich auch nicht gelernt, ja, wie geht das jetzt? Und da gibt es eine ganz einfache Struktur, die man immer anwenden kann. Und die kann man auch, je nachdem wie lang das Gespräch ist, kann man sie ausschmücken oder auch verkürzen. Die einfachste Struktur ist wirklich, das machen wir auch immer mit unseren Täuflingen, wenn die Zeugnis geben, wie war eigentlich mein Leben vor Jesus? Wie habe ich das gelebt? Wie ist die Lebenswende passiert? Und wie ist jetzt mein Leben mit Jesus? Und so kann man dann sagen, hey, mein Leben ohne Jesus, ich war immer sehr unsicher, das habe ich schon aus meinem Elternhaus mitbekommen. Meine Mutter war unsicher, sehr ängstlich, das hat sich auf mich übertragen. Und in meiner Schulzeit, in meiner Studienzeit, was weiß ich, was euer Thema halt ist, ne, da war ich ganz unsicher, die Leute haben mich komisch angeguckt und ich wollte gar nicht mehr aus meinem Studentenzimmer rausgehen. Und dann hat mich irgendwann mal eine Kommilitonin mit in die Kirche genommen und da war ein Pastor und der hat mir von Jesus erzählt. Und er hat gesagt, ich gebe dir Sicherheit. Ich gebe dir deinen Frieden, Freiheit. Und so hat sich das Leben verändert. Ich wurde sicher. Ich wurde freier, auch in dem Umgang mit Menschen. Ich war nicht mehr so ängstlich. Und so kann man die Geschichte erzählen. Und dabei auch wieder die Herausforderung, was machst du damit? Wie geht's dir denn damit, wenn ich dir jetzt so meine Geschichte erzähle? Fällt dir da was auf? Hast du Fragen? Und warum sollen wir das erzählen? Weil Gott Menschen retten will. Eine weitere Art, Jesus zu bezeugen, das ist mehr oder weniger nonverbal. Also man kann auch das Evangelium kommunizieren, allein mit dem, was man macht. Und so heißt es zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet. Auf dass wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Also wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, wenn wir Jesus, der die Liebe ist, in unser Herz einlassen, dann ist diese Liebe in uns. Und diese findet Ausdruck in Liebestaten. Liebe ist also ein Ausdruck von uns Gläubigen. Wir drücken das aus, einfach so, wenn wir glauben. Nonverbal. Gar nicht irgendwie mit Sprache. Wir können es auch so machen. Und das, was ich mal gelesen habe in der Studienzeit von einem Herbert Haslinger, der hat ein großes Diakoniebuch geschrieben, so ein Standardwerk. Und der hat in der ganzen Geschichte mal so aufgezeigt, wie verschiedene Kulturen so Armendienste machen. Und der entscheidende Unterschied zwischen so diesem Bedürftigkeitsdienst oder Armendienst, die die anderen Kulturen gemacht haben, ist, zum Gegensatz zum Christen, die Christen hatten den Grund, wir wollen den Menschen lieben. Die anderen Kulturen haben das immer aus egoistischen Gründen gemacht. Das war wieder so ein Katalog mit guten Taten und schlechten Taten. Und wir möchten deswegen irgendwie ins Paradies oder je nachdem, was das für eine Kultur gewesen ist, irgendwo in den Hades oder was weiß ich wohin. Aber die hatten eine ganz andere Motivation, als die Christen. Und so sind die Christen in der Geschichte auch zu kranken Menschen gegangen, die hoch ansteckend gewesen sind. Die sind zu Pestkranken gegangen und haben sich um diese Menschen gekümmert. Und der Herbert Haslinger, der hat dann gesagt, das ist eigentlich der Grund, warum das Christentum überlebt hat. Dieser Dienst am Nächsten, dieser Liebesdienst am Nächsten. Weil das die Botschaft von Jesus Christus so bestärkt hat, dass die Menschen auch gesehen haben, dass Jesus Christus lebt und dass er die Liebe ist. Und so können wir auch, indem wir einander lieben und die Menschen, die um uns herum sind, so können wir ihnen das Evangelium predigen, indem wir einfach nur lieben. Wir haben arme Menschen in unserer Gesellschaft um uns herum. Wir haben kranke Menschen. Und wir haben auch andere Menschen, die vielleicht depressiv sind oder so. Es gibt eine ganz große Welle, die jetzt auch in Mitteleuropa und oder in den westlichen Ländern sich gerade so ausschlägt. Das ist so eine soziale Krankheit, die nennt sich Einsamkeit. In Großbritannien wurde jetzt sogar schon ein Ministerium dafür eingerichtet, dass Menschen nicht vereinsamen. Und das hat mit dem Alter noch nicht mal was zu tun. Es gibt so Studien, die dann zeigen, es gibt so bestimmte Altersgruppen, die fühlen sich einsam. Und das fängt in der Pubertät an. Da sind so die 13-, 14-, 15-Jährigen, die sich plötzlich allein gefühlt lassen. Dann, wenn es plötzlich in die Studienzeit geht, man wegzieht, nicht mehr am Heimatort ist, einsam. Wenn man plötzlich in ein neues Berufsumfeld kommt, einsam. Das ist nicht ein Muss, aber das sind so Piken, die so empirische Studien gezeigt haben, es fühlen sich Menschen da einsam. Und das zieht sich durch das Leben der Menschen immer wieder hindurch. Dass Menschen einfach sich einsam fühlen. Und was können wir machen? Wir können einfach nur da sein und den Menschen lieben. Das kann den Menschen schon helfen. Das ist das Evangelium. Gott ist da. Gott liebt dich. Und warum sollen wir das tun? Wozu sollen wir das tun? Die Menschen lieben? Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also, dass wir den Heiligen Geist empfangen, ist wirklich ermutigend. Es ist wirklich toll, dass wir ihn kriegen. Aber zur gleichen Zeit ist er auch für uns eine Herausforderung. Weil er fordert uns auf, dass wir auch rausgehen. Er fordert uns auch heraus, dass wir von ihm Zeugnis ablegen. Und so muss ich mich selber herausfordern lassen, dass ich immer wieder mit meinen Worten, mit meinen Erlebnissen und auch mit meinen Taten Jesus Christus bekenne. So möchte ich euch auch herausfordern, dass ihr das tut, dass wir untereinander uns Zeugnis geben und auch dieser Welt Zeugnis geben von Jesus Christus, der diese Welt unheimlich lieb und gerne retten möchte. Und so wollen wir das auch heute machen. Wir wollen gleich, vielleicht hat der eine oder andere schon eine Geschichte, untereinander Zeugnis geben, dass wir uns gegenseitig ermutigen und merken, Gott ist doch unterwegs mit uns. Gott will doch was mit uns machen. Und so können wir uns gegenseitig stärken, neue Hoffnung geben. Dafür soll Raum sein. Und davor bete ich noch einmal. Und ihr könnt während des Gebets vielleicht auch schon überlegen, habe ich etwas, was ich hier in der Gemeinde erzählen mag. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist. Hab Dank dafür, dass du uns nahe gekommen bist. Dass wir nicht irgendwie durch gute Taten oder durch irgendwelche religiösen Werke zu dir kommen müssen. Nein, du bist zu uns gekommen. Und du hast uns auch reich beschenkt. Und dafür können wir dankbar sein. Du schenkst uns auch den Heiligen Geist. Und du veränderst uns von innen heraus durch deine Liebe. Und diese Liebe möchte letztendlich rauskommen. Und ich möchte dich bitten, dass wir unsere eigenen Barrieren da abbauen können. Dass du sie abbaust. Dass diese Liebe wirklich aus uns herausströmt, in Worten und auch in Taten. Und so möchte ich dich bitten, mach uns da wirklich mutig und stark. Lass uns da wirklich über den eigenen Schatten springen. Bau Ängste ab, löse Fesseln, dass wir wirklich davon reden und auch das tun können, was du ja mit unserem Leben letztendlich vorgehabt hast. Und ich möchte dich bitten für die Menschen, die dich noch nicht ins Herz eingeschlossen haben, die dich noch nicht kennen, dass du sie für deine Botschaft offen machst, dass sie merken, wer du eigentlich für sie bist und wie du sie siehst durch deine liebenden Augen und was du für sie bereithältst. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen da Klarheit und Erkenntnis schenkst, wenn wir mit diesen Menschen reden, dass sie zum Glauben kommen. Und so bitte ich dich auch für jetzt, wenn wir uns gegenseitig Zeugnis geben, dass du uns ermutigst, dass du uns neue Hoffnung schenkst. Und dass wir dadurch ja auch eine neue Leidenschaft in uns bekommen und dass diese Leidenschaft aufgeweckt wird, auch anderen Menschen davon zu erzählen. Hab Dank dafür, dass du mit uns unterwegs bist und dass du ein lebendiger Gott bist, der unter uns wirkt. Amen.